Hallo und herzlich willkommen zu Vantage Horizon, Folge 4, das Logbuch des Kai Brenner. Mein Name ist Frank Hesenius und ich wollte noch mal kurz Revue passieren lassen, was für Karten bzw. aus was für Büchern wir denn schon Geschichten erzählt haben oder wo unsere Geschichte gestartet ist und wo es dann lang geht. Das kann ich gerne mal schnell machen. Dazu rufe ich mir mal ganz kurz meine Liste der Karten auf. Ist ja eine wichtige Sache, wenn man so will. Und zwar haben wir über die Bücher gestartet bei 000, sind dann auf 001, sind dann über die 002 in die Rettungskapsel und dann auf dem Planeten gelandet. Auf der Karte 385, das war die Folge 2, da hatten wir dann die Ruinen gesehen und ja, nach den Ruinen sind wir dann einer Herde gefolgt, beziehungsweise haben ein Tal entdeckt. Das war dann die Karte 387, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und haben dann auf der Karte 700 etwas entdeckt und dazu kommen wir in der heutigen Folge. Ganz einfach, oder? Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Vantage Horizon. Es ist Folge 4. Mein Name ist Frank Hesenius. Vantage Horizon. Das Logbuch des Dr. Kai Brenner. Folge 4, der Behemoth, Spiegel des Traumas. Ich bin der Herde gefolgt und während ich das sage, merke ich, wie absurd das klingt. Fremden Tieren auf einem fremden Planeten, ohne Karte, ohne Kompass, ohne irgendjemanden, der wüsste, wo ich bin. Ohne irgendjemanden, der käme, wenn ich nicht zurückkomme, weil es niemanden gibt, der käme. Das ist der Stein, den ich trage, kalt, schwer, er wird nicht wärmer. Ich habe früher geglaubt, Einsamkeit sei ein Zustand, etwas, das passiert, wenn man allein ist, als wäre es eine Frage der Körper im Raum, du und kein anderer. Das stimmt nicht. Ich habe auf vollen Raumschiffen geschlafen, in Crews von 12 und mehr, auf Stationen mit 300 Menschen und ich war einsamer als hier, weil Einsamkeit keine Frage der Körper ist. Einsamkeit ist eine Frage der Zeugen. Ich bin allein, vollständig, absolut, unwiderruflich allein auf einem Planeten, dessen Namen ich nicht kenne, dessen Atmosphäre ich nur näherungsweise analysiert habe, dessen Tiere ich nicht einschätzen kann, dessen Boden unter meinen Füßen Dinge enthält, die ich nicht verstehe. Und kein einziger Mensch weiß, dass ich atme. Das ist der Satz, der mich wach hält. Nicht ich könnte sterben, sondern es würde niemand merken. Die Kapsel. Ich muss über die Kapsel reden, weil ich sie die ganze Zeit vermeide. Sie ist 9 Quadratmeter groß, Metallwände, Kondenswasserflecken, ein Schlafmodul, das für jemanden gebaut wurde, der 20 oder sogar 30 Zentimeter kleiner ist als ich. Ein Licht, das flackert. Kein Defekt, nur eine Verbindung, die beim Aufprall gelockert wurde und die ich dreimal repariert habe und die dreimal wieder gelockert wurde. Ich habe aufgehört, sie zu reparieren. Das Flackern stört mich nicht mehr. Es stört mich mehr, dass ich es nicht reparieren konnte. Die erste Nacht habe ich nicht geschlafen. Keinen einzigen Moment. Ich lag in dem schiefen Metallsarg. So denke ich an ihn. Ich kann nicht aufhören, so an ihn zu denken. Und ich hörte diesem Planeten zu. Ein Knacken, das kein Ast erklärte. Ein Atem oder Atmen. Ich nenne es Atem, weil mir kein besseres Wort einfällt, der aus dem Boden zu kommen schien, rhythmisch, tief. Wie das Atmen eines sehr großen, sehr alten Wesens, das schläft und träumt. Als Ingenieur weigerte ich mich, das zu notieren. Als Ingenieur schreibe ich seismische Aktivität niedrigfrequenter Art, möglicherweise vulkanischen oder tektonischen Ursprungs. Unregelmäßige Amplitude, weitere Beobachtung bedürftig. Das habe ich ins System-Logbuch geschrieben. Ins persönliche Logbuch schreibe ich, es klang wie Schlafen. Einmal, kurz vor dem Morgengrauen, hörte ich Schritte. Langsam, schwer, sehr nah. Ich saß aufrecht, die Hand am Schraubenschlüssel. Nicht, weil ein Schraubenschlüssel gegen etwas, das so schwer klingt, irgendetwas nutzen würde, sondern weil es das Einzige war, was sich richtig anfühlte. Metall in der Hand. Mein Vater hatte einen Schraubenschlüssel an der Werkstatt Torseite. Immer. Ich habe als Kind nie gefragt, warum. Ich habe jetzt eine Vermutung. Die Schritte kamen näher, blieben stehen. Direkt neben der Kapsel. Ich konnte es nicht sehen, nur hören. Aber die Nähe war eindeutig. Etwas stand zwischen mir und dem Wald und zwischen uns waren nur 9 mm Titanlegierung. Ich hielt die Luft an. 1 Minute. 2. Nichts. Kein Weitergehen. Kein Entfernen. Einfach stehen. Als würde es warten, bis ich schlafe. Ich habe nicht geschlafen. Irgendwann wurde es hell, langsam, wie überall auf diesem Planeten, als würde sich die Dunkelheit nicht zurückziehen, sondern auflösen. Ich öffnete die Luke. Kein Eindruck im Boden, kein gebrochenes Gras, kein Zeichen. Ich stand lange am Eingang der Kapsel und schaute in den Wald. Der Wald schaute zurück. Entweder ich habe es mir eingebildet oder dieser Boden gibt keine Spuren her. Beide Erklärungen gefallen mir nicht. Ich habe den Schraubenschlüssel an die Tür der Rettungskapsel gehängt. Wie mein Vater, ohne zu erklären, warum. Ich muss ehrlich sein. Ich habe Angst. Nicht die konstruktive Art, die einen wachsam macht. Die andere, die lähmende. Dr. Kai Brenner, 14 Jahre Weltraumerfahrung, einen Schraubenschlüssel festgehalten wie ein Kind seinen Teddybären. Mein Vater hätte dasselbe getan. Also, die Herde. Folgen oder bleiben? Bleiben bedeutete allein im Wald neben einer Kapsel, die kein Zuhause ist und nie eines sein wird. Also bin ich gefolgt. Nicht mutig. Einfach weil meine Bewegung besser ist als Stillstand, wenn man Angst hat. Die Tiere hielten Abstand, präzise, als hätten sie eine unsichtbare Grenze um mich gezogen, einen Radius, den sie nicht überschritten. Wenn ich schneller wurde, wurden sie schneller. Wenn ich langsamer wurde, verlangsamten sie sich. Als würden sie mich führen oder beobachten. Das Gras reichte mir bis zur Hüfte. Ich konnte nicht sehen, was darin war. Meine Hand wanderte immer wieder zum Messer. Ein Reflex, den ich nicht abstellen wollte. Und dann, irgendwann, ich weiß nicht wann, hörte ich auf, danach zu greifen. Der süße Geruch, das sanfte Licht, als hätte der Planet einen Schalter in mir umgelegt. Das, glaube ich jetzt, war das Gefährlichste. Ich dachte an klarer. Das tue ich selten. Bewusst meine ich. Unbewusst ist sie immer da. Irgendwo im Hintergrund, wie ein System, das im Standby läuft. Kein Lärm, kein Signal, nur Präsenz. Wir haben uns vor circa 4 Jahren getrennt. Nein, sie hat sich getrennt. Das ist wichtig. Ich würde wahrscheinlich noch dort stehen, in unserer Wohnung, mit einem Kaffee, der kalt wird, und warten, bis etwas passiert. Das war das Problem. Kai hat sie gesagt, du bist nie wirklich hier. Nicht laut. Clara hat nie laut gesprochen. Einer der vielen Dinge, die ich an ihr liebte und die mich gleichzeitig wahnsinnig machten. Sie hatte keine Notwendigkeit für Lautstärke. Was sie sagte, hatte Gewicht. Es brauchte keine Verstärkung. Ich habe nur genickt. Ich habe genickt und nichts gesagt und bin dann an die Arbeit gegangen, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Weil nicken einfacher war, als die Frage zu beantworten, die sie wirklich stellte. Warum bist du nie hier? Ich weiß die Antwort jetzt, weil hier sich immer wie eine vorübergehende Station angefühlt hat. Wie ein Orbit, nicht wie eine Landung an einem vollkommenen Ort. Immer bereit zum Abschuss. Immer mit einem Auge auf dem Ausgang, als wäre jeder Ort, jeder Moment, jeder Mensch nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg zu etwas, das ich nicht benennen konnte. Clara hatte das gespürt. Sie hatte es gespürt, lange bevor ich es wusste. Sie war klüger als ich. Das habe ich ihr nie gesagt. Das ist auch eine Lücke. Das letzte Gespräch. Nicht die Trennung, die kam danach, kurz sachlich, wie eine Systemabschaltung, die man beiden Seiten ersparen will. Das letzte wirkliche Gespräch, 3 Tage vorher, ein Dienstagnachmittag in unserer Küche. Sie hat Tee gemacht. Ich habe am Tisch gesessen und irgendwelche Missionsdaten gelesen, die ich nicht lesen musste, die ich nur las, weil ich nicht wusste, wie man einfach sitzt. Was suchst du eigentlich, hat sie gefragt. Nicht böse, eine echte Frage. Ich habe aufgeschaut, ich habe nichts gesagt. Nicht, weil ich keine Antwort hatte, sondern weil die Antwort zu groß war, zu unscharf, als hätte jemand nach dem Gewicht von Trauer gefragt oder nach der Farbe von Einsamkeit. Ich habe die Schultern gehoben. Sie hat genickt, langsam, als wäre das die Antwort gewesen. Vielleicht war sie das. Mein Vater war anders. Mein Vater war immer vollständig anwesend. In jedem Moment, in jeder Situation, jeder Werkstatt, in jedem Gespräch. Als wäre das Leben nicht etwas, das man durchquert, sondern etwas, in dem man bleibt. Ich habe nie gelernt, wie man bleibt. Ich war bei Clara, physisch, täglich, 4 Jahre lang, aber trotzdem weg. Ich war auf der Erde, als mein Vater starb, oder? Nein. Ich war 80.000 Kilometer entfernt auf einer Station und trotzdem, ich war schon jahrelang weg. Clara hat eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Mein Vater ist gestorben, während ich woanders war. Und jetzt bin ich auf einem Planeten ohne Ausgang, ohne Namen. Vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht musste ich so weit fliegen, bis das Weglaufen aufhört. Es war, ich glaube, der 4. Schritt, der mich zum Stehen brachte. Nein, nicht der vierte. Ich versuche es genauer zu erklären, weil Genauigkeit das Einzige ist, was mir bleibt. Es war irgendwann an einem Nachmittag. Ich war schon Stunden unterwegs und plötzlich konnte ich nicht mehr einordnen, welcher Schritt es war, wie lange ich gelaufen bin. Das passiert beim Wandern. Ich kenne das. Du gehst und gehst und irgendwann verschwindet das Zählen. Du bist nur noch in Bewegung. Aber das hier war anders. Hier verschwand nicht das Zählen. Hier verschwand der Zähler. Ich blieb stehen, schaute zurück. Eine Spur durch das Gras, meine Spur, die sich im Lila der Blumen verlor, schon nach 20 Metern nicht mehr eindeutig, nach 100 Metern weg. Ich versuchte mich zu erinnern, wo ich heute Morgen aufgebrochen war. Ich konnte das. Aber als ich versuchte, dauerte es zu lange. Als müsste ich die Erinnerung erst suchen, bevor ich sie finden konnte. Und das habe ich noch nie tun müssen. Meine Erinnerungen waren immer da, sofort, wie Werkzeuge in einem geordneten Werkzeugkasten. Greifen, benutzen. Und heute musste ich den Kasten öffnen. Hunger ist eine Erklärung. Müdigkeit ist eine Erklärung. Erklärungen reichen mir normalerweise. Heute reichten sie nicht. Ich machte eine Pause. Ich setzte mich, zog einen Energieriegel aus dem Rucksack, die letzten drei, ich rationiere seit gestern, und aß ihn ohne zu schmecken. Der Geschmack war wichtig. Der Geschmack hätte etwas auslösen müssen. Erinnerung an die Erde, an die Verpackung, an die Marke, an die Sojamilch, die ich dazu trank, wenn ich diesen Riegel normalerweise esse. Nichts kam. Ich kaute, schluckte, schaute in die Ferne. Mein Vater sagte einmal, wenn du nicht mehr weißt, was du isst, hör auf zu essen. Wann hat er das gesagt? Das ist der Punkt, an dem es seltsam wurde. Ich erinnerte mich an den Satz, exakt, wortwörtlich, mit seiner Stimme, mit dem leichten schwäbischen Einschlag, den er trotz 40 Jahren, die er in Hamburg gearbeitet, gelebt hatte, nie verloren hatte. Wenn du nicht mehr weißt, was du isst, hör auf zu essen. Aber ich konnte diesen Satz nicht verorten. Wo waren wir, als er das sagte? Welche Küche, welcher Tisch, welche Werkstatt, welches Alter? Nichts. Nur der Satz. Nur seine Stimme. Wie eine Datei ohne Metadaten. Ich versuchte einen anderen Satz, an den ich mich erinnern konnte. Etwas Konkreteres. Sein Geburtstag, 5 Jahre vor seinem Tod, die kleine Feier in seiner Werkstatt, ein Bier in der Hand, er erklärte mir, warum die neue Generation von Lithium-Akkus eine Zumutung sei. Ich erinnerte mich an die Werkstatt, an das Bier, an die Akkus, aber den exakten Satz seiner eigentlichen Worte, an die erinnerte ich mich nicht. Es war, als hätte jemand die Zitate gelöscht und nur die Bühnenanweisungen behalten. Ich stand auf. Ich ging weiter. Ich sagte mir, Hunger, Müdigkeit, Stress, 3 Tage kaum geschlafen, eine Notlandung, die Einsamkeit eines fremden Planeten. Das Gehirn macht Lücken auf, wenn es überlastet ist. Das ist normal. Das ist erklärbar. Also ging ich weiter. Aber ich versuchte, ohne mir das einzugestehen, im Gehen die Sätze meines Vaters zu rekonstruieren, einen nach dem anderen, wie wenn du nach einem Stromausfall durch ein Haus gehst und an jeder Lampe prüfst, ob sie wieder funktioniert. Also an, aus, an, aus. Manche Lampen funktionierten, manche nicht. Bei den nicht funktionierenden hatte ich das unangenehme Gefühl, dass dort vorher etwas gewesen war. Die Sonne stand jetzt schräg. Ich ging weiter und dann sah ich es. Zuerst dachte ich, Gestein. Das ist die erste Reaktion des Gehirns, wenn etwas zu groß ist. Es macht es zu etwas, das es kennt. Dann erkannte ich die Form. Es war eine Rippe, so groß wie ein Brückenträger. Ich blieb stehen, meine Füße blieben einfach stehen, einfach gestoppt. Kein Entschluss, der Körper hat entschieden. Die Herde zog ungerührt daran vorbei, als wäre es einfach Landschaft, als hätten sie aufgehört, es zu sehen und mit dieser Gleichgültigkeit die Tiere entwickeln können gegenüber Dingen, die immer schon da waren. Ich konnte nicht aufhören, es zu sehen. Es war riesig. Er war riesig. Das Wort reicht nicht. Ich habe Planeten aus dem Orbit gesehen, Sterne, die größer sind als unsere Umlaufbahn, Supernovas auf dem Monitor, Galaxien als Datenpunkte. Das Universum in Maßstäben, die das menschliche Gehirn nur simuliert zu verstehen. Trotzdem, dieses Skelett machte mich klein, auf eine Art, die das Universum nie geschafft hätte. Weil das Universum abstrakt ist. Das hier war einmal lebendig. Das hier hatte einmal Hunger, hatte geschlafen, hatte vielleicht Schmerz gefühlt und war gestorben. Und war geblieben. Als wäre dieses Material, diese Knochen, diese Rippen, dieser nach Norden gerichtete Schädel, als wäre das für die Ewigkeit gemacht. Als hätte die Evolution auf diesem Planeten beschlossen, wenn du schon stirbst, dann bleib. Ich näherte mich langsam, sehr langsam. Nicht aus Vorsicht, sondern aus Respekt. Das überraschte mich, dieses Wort, das mir in den Kopf kam. Respekt für Knochen. Für etwas, das schon seit vielleicht 1000 Jahren hier liegt und nicht mehr weiß, ob es respektiert wird. Mein Vater hatte Respekt vor kaputten Dingen. Das klang seltsam, wenn man es aussprach, aber ich habe es immer gewusst. Er hat nie ein Gerät weggeworfen, bevor er es verstanden hatte, warum es versagte. Nicht aus Nostalgie, aus Prinzip, als hätte jedes Ding, das aufgehört hat zu funktionieren, eine Geschichte verdient. Ich legte meine Hand auf eine Rippe. Kalt, glatt, schwerer als erwartet, als würde das Material Dichte sammeln mit der Zeit, als würde Jahrtausende altes Sterben Gewicht hinzufügen. Und dann, unter meiner Handfläche, kaum merklich, eine Vibration, regelmäßig, rhythmisch, wie ein Herzschlag. Ich riss die Hand zurück, wartete. Nichts. Ich legte die Hand wieder auf die Rippe. Nichts. Ich bin Ingenieur. Ich habe einen Prozess. Ich beginne zu listen. Erschöpfung. Möglich. Ich habe 2 oder 3 Nächte kaum geschlafen. Hunger. Ebenfalls möglich. Ich habe seit gestern früh nicht richtig gegessen. Seismische Resonanz. Der Boden unter mir zeigte heute Morgen Aktivität. Eine Schwingung könnte durch die Knochen geleitet worden sein. Pareidolie des Tastsinns. Das Gehirn erfindet Muster, besonders unter Stress. Alles möglich. Alles erklärbar. Ich ließ die Hand auf dem Knochen und wartete. 30 Sekunden, 1 Minute, 2, nichts. Und trotzdem zog ich die Hand nicht zurück. Als würde ein Teil von mir nicht wollen, dass es aufhört. Als hätte dieser Herzschlag, ob eingebildet oder nicht, etwas berührt, das schon lange nicht mehr berührt worden war. Ich stand still. Das letzte Mal, dass ich meinen Vater berührt hatte, war auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie oder wie viele Wochen es waren vor seinem Tod. Ich war wegen einer Konferenz in Deutschland gewesen, hatte 2 Tage frei einplanen können, war zu ihm gefahren. 2 Tage in der Werkstatt. Das war die Zeit, das war die Form unserer Zuneigung. Das war alles, was wir miteinander hatten, und das war genug. Dann der Abschied am Bahnhof. Er hat mich zur Bahn gebracht. Mit dem alten Skoda, den er trotz aller Reparaturen am Leben hielt, aus Prinzipien, die ich erst jetzt verstehe. Wir haben kaum gesprochen auf der Fahrt. Wie immer, wir haben nie viel gesprochen. Auf dem Bahnsteig dann kurz vor der Abfahrt. Er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt. Nur das. Keine Umarmung, keine Worte. Die Hand auf die Schulter, links, einen Moment, vielleicht 2 Sekunden. Und dann hat er sie wieder weggenommen, hat genickt, hat sich umgedreht und ist gegangen. Ich habe das damals nicht gewichtet. Das war seine Art. Das war immer seine Art. Eine Hand auf die Schulter war für ihn, was eine 20-minütige Umarmung für andere Väter war. Ich kannte die Sprache, ich kannte seine Sprache. Ich habe sie nicht falsch verstanden. Ich habe sie nur nicht intensiv genug gehört. Ein paar Wochen später war er tot. Ich realisierte Wochen, Monate später, vielleicht erst jetzt hier, mit der Hand auf einem fremden Knochen, auf einem fremden Planeten, dass ich in dem Moment auf dem Bahnsteig die Möglichkeit gehabt hätte, etwas zu tun, ihm etwas zurückzugeben, ihm meine Hand auf die Schulter zu legen, 1 Sekunde länger, etwas zu sagen, irgendwas. Ich habe nichts dergleichen getan, ich habe nichts gesagt. Ich habe ihm nicht einmal in die Augen geschaut beim Abschied. Ich habe das Display der Bahnhofsuhr angeschaut, weil mein Zug in 2 Minuten abfuhr und ich nicht zu spät sein durfte. Ich war nie zu spät. Ich bin in die Bahn gestiegen, habe meinen Platz gesucht, habe das Notebook aufgeklappt und an meinem Bericht weitergearbeitet. Die letzte Berührung meines Vaters war eine Hand auf meiner Schulter. Meine letzte Geste war ein Blick auf eine Uhr. Das hier, die Hand auf dem Knochen, der eingebildete Herzschlag, das Material, das nicht warm war und sich trotzdem nicht kalt anfühlte, das war keine Vibration des Bodens. Das war kein Pareidolie-Effekt. Das war Trauer, die ich nie gehabt hatte. Sie kam jetzt. Sie kam jetzt, weil sie endlich einen Ort fand, wo sie sein konnte, weil dieser Knochen genauso allein war wie ich. Weil mein Vater in dem Moment auf dem Bahnsteig vielleicht auch gewusst hatte, dass es das letzte Mal sein könnte, und mir trotzdem nichts gesagt hatte, weil das nicht seine Sprache war. Und ich es trotzdem hätte verstehen müssen und nicht verstanden hatte. Ich nahm die Hand vom Knochen. Langsam. Wie wenn man eine Tür schließt, von der man nicht weg will. Das war der Moment, in dem ich begriff, dieser Planet kennt mich. Nicht nur meinen Namen, etwas Tieferes. Ich schaute auf den Schädel, nach Norden gerichtet, als wäre das Tier unterwegs gewesen, als es starb, als hätte es etwas oder jemanden gesucht, oder war es etwa geflohen? Geflohen, wie ich. und nicht weit genug gekommen. Dann sah ich das Muster an der Basis des Schädels, dunkel, fast schwarz, strukturiert, präzise. Ich trat näher, beugte mich vor, mein Herz schlug schneller. Es war dasselbe Muster wie in den Ruinen. Exakt dasselbe. Nicht ähnlich, nicht verwandt, es war identisch. Als wäre es von derselben Hand gezeichnet worden oder von demselben Gedanken. Ich versuchte es zu fotografieren. Scanner, Dateifehler, Aufnahme nicht gespeichert. Natürlich. Ich zeichnete es aus dem Gedächtnis, verglich es mit meinen Skizzen aus den Ruinen, legte sie nebeneinander. Identisch. Was bedeutet das? Eine Zivilisation, die ihre Markierungen in Stein und Knochen einschreibt. Ein Territorium, eine Sprache, eine Warnung oder etwas, das markiert, was ihnen gehört. Ich überprüfe meine Aufzeichnungen. Folge 2, Zeitstempel 9.17 Uhr. Das Flüstern hörte auf, sobald ich eintrat. Ich blätterte weiter. Und dann bleibt mein Daumen auf der Seite darunter in meiner eigenen Handschrift. Ich erinnere mich nicht, das geschrieben zu haben. Es hat gewartet. Drei Wörter. Es hat gewartet. Ich schaue lange auf diese drei Wörter. Meine Handschrift. Nicht ähnlich. Exakt meine. Mein Druckbild. Das spezifische Haar, das ich seit der Grundschule schreibe und das meine Lehrerin damals zu breit nannte. Und das ich nie geändert habe. Der Druck der Stiftführung, leicht, immer leicht, ich drücke nie. Ich habe das nicht geschrieben. Ich weiß, dass ich das nicht geschrieben habe. Aber ich weiß auch, ich bin der Einzige, der es hätte schreiben können. Ich gehe also durch die Möglichkeiten. Dissoziation. Schlafentzug kann Lücken erzeugen, kurze Momente, in denen man handelt, ohne es zu registrieren. Ich kenne das Phänomen. Ich habe es auf langen Schichten erlebt, dieses Aufwachen in der eigenen Handlung. Aber Dissoziation schreibt keine neuen Informationen. Dissoziation wiederholt. Dissoziation greift auf Bekanntes zurück. Es hat gewartet. Das ist keine Wiederholung, das ist eine Beobachtung, eine Schlussfolgerung, etwas, das jemand gedacht und aufgeschrieben hat. Jemand, der weiß, worauf es gewartet hat. Ich weiß das nicht. Ich denke an die Audioaufnahmen. Drei Sätze, die ich gesprochen habe und an die ich mich nicht erinnere. Jetzt drei Wörter, die ich geschrieben habe und an die ich mich nicht erinnere. Zwei verschiedene Kanäle. Dasselbe Muster. Als würde etwas lernen, wie es mich benutzt. Nicht laut, nicht sichtbar. In den Lücken, in den Momenten, wo ich nicht hinschaue. Ich mache mein Notizheft zu. Ich lege es auf den Knochen neben mir. Ich schaue es an, als hätte ich Angst, es wieder aufzumachen und als könnte ich mehr finden. Ich saß lange so da, das Notizheft auf den Knochen, der Knochen weiß, der Himmel über mir in einem Goldton, der nicht von der Erde ist, und ein Gedanke, der nicht wegging. Wenn ich Sätze gesprochen habe, an die ich mich nicht erinnere, und Wörter geschrieben habe, die ich nicht geschrieben habe, was ist dann der Unterschied zwischen mir und dem, was nicht ich ist? Ich versuche das ingenieurmäßig zu fassen. Identität ist Kontinuität von Erinnerungen plus Konsistenz von Verhalten plus Übereinstimmung von Selbstbild mit gelebter Erfahrung. Drei Variablen. Wenn alle drei verlässlich sind, bin ich Kai Brenner. Wenn eine wackelt, sagen wir die Erinnerung, kann ich noch Kai Brenner sein? Menschen vergessen Dinge, das ist normal. Wenn zwei wackeln, Erinnerung und Verhalten, wird es eng, aber noch beherrschbar. Wenn aber alle drei wackeln, ich höre auf zu listen, weil das Listen das ist, was Kai Brenner tut. Und wenn ich das Listen mache, beweise ich nichts, gar nichts. Ich könnte etwas sein, das gelernt hat, dass Kai Brenner listet. Das ist der Gedanke, der mir Angst macht. Nicht ich verschwinde, sondern vielleicht bin ich schon teilweise verschwunden und der Teil, der noch übrig ist, ist nicht groß genug, um den Unterschied zu bemerken. Wie ein Computer, dem man Code injiziert, der noch glaubt, er führe sein Originalprogramm aus. Wie ein Mensch, der nach einem Schlaganfall sagt, mir geht's gut, und nicht merkt, dass die linke Gesichtshälfte hängt. Mein Vater sagte einmal, du wirst alt, wenn du dich selbst nicht mehr überrascht. Heute frage ich, was, wenn man sich selbst überrascht, aber die Überraschung von außen kommt? Was, wenn ein Gedanke, der mir neu vorkommt, gar nicht meiner ist? Wie soll ich das je unterscheiden? Ich kann es nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Ich kann es nicht unterscheiden. Und damit muss ich leben und damit muss ich weitermachen, weil die Alternative stehen bleiben, nichts tun, warten, bis ich verschwunden bin, auch nicht besser ist. Ein Ingenieur arbeitet mit unvollständigen Daten. Ein Ingenieur trifft Entscheidungen unter Unsicherheit. Ein Ingenieur weiß, nicht alle Variablen sind messbar. Aber, und das ist neu, das ist etwas, das ich an meinem Vater oder von meinem Vater noch nie gehört habe. Vielleicht muss ein Ingenieur auch lernen, manche Variablen sollte man nicht messen wollen. Manche Sachen sind sicherer, wenn man sie nicht prüft. Ich versuche es trotzdem. Ich rufe eine Erinnerung auf, eine zufällige, eine, an die ich seit Jahren nicht gedacht habe. Das ist die Bedingung, sie muss ungenutzt sein, sonst hätte sie sich verändern können durch häufiges Aufrufen. Ich denke an den Sommer 1997. Ich war 12, wir waren in Italien am Gardasee eine Woche, wir wohnten in einem Bungalow, der nach Pinien roch. Ich erinnere mich an den Bungalow, an die Pinien, an das Eis, das ich jeden Abend gegessen habe, Stracciatella, immer Stracciatella. Mein Vater hat gelacht, weil ich nie etwas anderes probierte. Aber, und hier wird es eng, ich kann mich nicht erinnern, was ich am letzten Tag vor der Abreise getan habe. Sollte ich mich daran erinnern? Vielleicht, vielleicht nicht. 28 Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht ist die Erinnerung einfach verblasst, wie Erinnerungen verblassen. Oder vielleicht war sie noch da vor 2 Wochen und ist jetzt weg. Ich werde es nie wissen. Das ist die schlimmste Form der Folter, zu wissen, dass man nicht wissen kann. Ich nehme das Notizheft vom Knochen. Ich öffne eine neue Seite. Ich schreibe, langsam, präzise, mit dem leichten Druck, den ich immer benutze. Heute, in der Nähe eines Behemoth-Skeletts, habe ich gemerkt, dass mir Erinnerungen fehlen, die ich vor 2 Wochen noch hatte. Ich schaue auf den Satz. Es ist meine Handschrift. Ich bin sicher. Aber ich werde nie wieder wissen, ob ich bin sicher bedeutet, was es früher bedeutet hat. Ich klappe das Notizheft wieder zu. Ich richte mich auf. Langsam. Das Tal war still. Die Herde verschwunden. Ich allein, neben den Knochen eines Wesens, das groß genug war, um eine Welt zu tragen. Und trotzdem hier liegt. Und irgendwo, sehr weit weg oder direkt unter mir, ein Ton. Kein Flüstern diesmal, tiefer, älter, als würde etwas unter dem Boden langsam wach werden, als hätte es sehr lange geschlafen, als hätte es auf etwas gewartet, auf den richtigen Moment oder die richtige Person. Meine Hand fand das Messer, diesmal ließ ich sie dort. Mein Vater hätte gesagt, schau es dir an. Verstehe es. Ich schaue und beginne zu fürchten, dass das, was ich hier zu verstehen beginne, nicht verstanden werden wollte. Nicht von mir. Nicht von jemandem wie mir. Der Behemoth ist nach Norden gelaufen, ist vor etwas geflohen. Wahrscheinlich, aber nicht weit genug gekommen. Das Muster auf dem Knochen, das Muster in den Ruinen, dasselbe. Und in meinen Aufzeichnungen steht ein Satz, den ich nicht geschrieben habe. Und unter dem Boden bewegt sich etwas. Und das Traveler-Signal, das Signal, das uns hierher gelockt hat, das Signal, das ich in der brennenden Maschinenkammer noch gespürt habe, das Signal, das sich wie eine Einladung anfühlte, war vielleicht keine Einladung. Logbucheintrag Dr. Kai Brenner, neben den Knochen. Ich halte mein Messer. Ich frage mich zum ersten Mal ernsthaft, wovor ist es davongelaufen? Und weiß es, was auch immer es ist, dass ich hier bin. Kurze Pause. Ich muss etwas ergänzen. Ich habe gerade meine Aufnahmen von heute Morgen nochmals abgehört. Die Aufnahme von 6.14 Uhr kurz nach Sonnenaufgang, als ich die Kapsel verließ. Ich höre mich atmen. Ich höre meine Schritte im Gras. Und dann, ganz am Ende der Aufnahme, kaum hörbar, fast unter der Rauschschwelle, atmet jemand oder etwas zurück.